Es ist 22 Uhr. Ich höre keine Kirchturmglocken. Oh Gott, ich höre keine Kirchturmglocken. Nein, es ist 22 Uhr und ich heiße euch heute herzlich willkommen zur, es ist schon so lange her, 11. Folge von Chris liest. Heute ein vorerst letztes Mal mit H.P. Lovecraft. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute mit H.P. Lovecraft. Leider zum vorerst letzten Mal, wie bereits gesagt, weil der gar wunderbar, wundertolle Sebastian Jackl. Ich will ihm jetzt keine Faulheit vorwerfen, das wäre einfach nur fies. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Nein, er ist nicht. Das ist einfach eine scheiß Arbeit, glaube ich, die man da machen muss. Übersetzen. Ich könnte es nicht und ich bin überaus dankbar, dass er das macht. Ich finde es bewundernswert. Und deswegen nochmal ein riesen fettes Dankeschön dafür, dass du diese Texte übersetzt. Großartig. Vielen Dank. Genau, heute mit H.P. Lovecraft. Lasst mich schnell in der Vorschau gucken. Der Text heißt nämlich Der Schatten über Innsmouth. Der Schatten über Innsmouth von H.P. Lovecraft. Er ist länger. Das heißt, eventuell wird es heute länger. Ich würde ja schon gerne mal so einen 2-Stunden-Podcast machen, einfach um einen 2-Stunden-Podcast zu machen. Ne, das wäre doch schön. Vielleicht schlafe ich aber auch vorher ein, direkt am Mikro. Aber wir werden sehen. 4 Wochen sind vergangen. 4 turbulent stressige Wochen, die endlich ein Ende gefunden haben. Und ich war so kurz davor. Ihr könnt es nicht sehen. Das ist ungefähr so, der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger beträgt weniger als einen halben Zentimeter. Ich war so kurz davor, aufzuhören mit diesem ganzen Projekt. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, wieso mich dieser Gedanke getroffen hat, zu sagen, lass den Kram doch einfach Kram sein und mach anderes Zeug. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe kurz mit diesem Gedanken gespielt. Und jetzt fange ich euch wieder. Ich muss das jetzt mal so von meinem Herzen reden. Das liegt mir schon schwer auf der Seele. Deswegen entschuldigt bitte, dass ich euch gerade mit solchen Herzensangelegenheiten belaste. Auf jeden Fall, ich war kurz davor, das Ding hier einfach zu beenden, weil ich dachte, hey, 2-stellige Episodenanzahl. Was willst du mehr? Das nächste Ding wäre jetzt, ich sag mal, Baumpflanzen, Haus bauen. Vielleicht erst das Haus bauen, dann den Baum pflanzen. Und naja, das, ja, egal, auf jeden Fall 2-stellige Episodenfolge. Und dann habe ich mir gedacht, warum machst du das eigentlich? Warum um alles in der Welt sitzt du in unregelmäßigen Abständen, vollkommen unzuverlässig am Mikro? Und liest Dinge vor. Warum? Und ich bin in mich gegangen. Ich habe schwer überlegt, warum mache ich das? Und die Antwort war eigentlich gar nicht so schwer. Die Antwort ist einfach, weil es mir A, unglaublichen Spaß macht. Es macht einen Scheißspaß. Es hat mir jetzt 4 Wochen lang irgendwie nicht ganz so. Ich habe den Spaß irgendwie nicht mehr gesehen. Aber es macht mir auf jeden Fall viel Sauspaß. Und viel wichtiger ist so für mich das Gefühl, anderen Leuten was Gutes tun zu können damit. Und das war so. Ja. Das hat mich dann irgendwie so ein bisschen getroffen, dass ich 4 Wochen einfach nicht da war und euch schlecht behandelt habe. Das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch. Aber im Grunde ist das für mich mein primärer Antrieb. Ich möchte euch was Gutes damit tun. Also ich hoffe zumindest die Leuten, die das hören, dass ich ihnen was Gutes damit tue. Und deswegen habe ich mir wieder gedacht, weil im Umkehrschluss tut mir das gut. Ne? Also wenn ich euch was Gutes tue, tut mir das gut. Und bevor es jetzt alles so schnief, schnüff wird, habe ich mir gedacht, hey, weißt du, hock dich einfach mal wieder hin. Mach deine 11. Folge und mach eine 12. Folge, mach eine 13. Folge und jetzt sitze ich hier wieder und merke einfach, wie richtig geil Spaß das macht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich toll. Frisch, fröhlich, frei, fromm, ja, fromm vielleicht nicht. Frisch hatten wir schon, frei, froh, fuck, ja, alles mit F. Egal. Ich mach's gerne. Ich mach's wirklich gerne. Und ich bin ganz wuschig gerade. Und wenn wir schon beim Aufhören sind, ich habe noch was anderes. Also vielleicht bin ich gerade deswegen so ein bisschen hibbelig, weil ich habe mit dem Rauchen aufgehört. ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist eigentlich was Gutes. Ey, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ein Hoch auf Alan Carr, endlich Nichtraucher, an alle Raucher unter euch. Ich kann dieses Buch nur empfehlen. Es ist wahnsinnig gut. Ich weiß, ich kann nicht erklären, warum es wahnsinnig gut ist. Ich habe es aber geschafft nach, Gott, wie lange war ich jetzt Raucher? Wann habe ich angefangen? 14 oder 15? Jetzt werde ich 8. 14 Jahre. Nicht ununterbrochen. 14 Jahre. Ich bin 28 und ich habe 14 Jahre geraucht. What the fuck? Ja, ich habe aufgehört. Cold Turkey mäßig. Heißt das Cold Turkey? Ich glaube, es heißt Cold Turkey. Oh, ich wollte schon mal Cold Turkey sagen. Aufgehört. Ich bin jetzt, und jetzt lacht mich bitte nicht aus, seit über 24 Stunden rauchfrei. Aber irgendwann muss man ja anfangen. Ich habe das Buch nämlich innerhalb eines Tages durchgelesen, weil ich einfach aufhören wollte. Und ja, an alle Raucher, lest es. Verschlingt es und bloß nicht verschenken behalten und wenn man Zweifel hat, einfach nochmal lesen. Und ich habe innerlich immer noch so ein kleines Nikotinmonster in mir, was immer noch so ein bisschen sagt, ich will rauchen, gib mir meinen Stoff. Aber es stirbt langsam. So mein Kopf ist mittlerweile, ich brauche nicht mehr nach dem Essen eine rauchen. Ich brauche das, naja, das ist alles so, ich fühle mich so frei. Ich fühle mich echt gut damit. Ich dachte irgendwie, mir geht's scheiße danach. Mir geht's wunderbar. Mir geht's richtig gut. Bis auf das kleine innen drin, in mir, was der kleine Drogenabhängige in mir quasi, der noch nach dem Nikotin verlangt. Aber mein Gott, die körperliche Sucht, die wird hoffentlich in ein paar Tagen vorbei sein. Und dann wird alles gut. Und dann bin ich frei. Frei von allem. Und kann mich endlich wieder wichtigen Dingen zuwenden und muss nicht, habe keine, das fand ich ja das Schlimmste, ne? Das ist so, also mittlerweile ist ja Rauchen echt sozial, find ich ja gut, dass Raucher sich mittlerweile schon, dass die das peinlich finden, dass sie rauchen. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mich auch mal geschämt. Ich fand das immer so ein bisschen, ich fand das immer blöd, frage ich jetzt, ob ich hier rauchen darf oder gehe ich innerlich gerade durch, weil ich nicht rauchen darf, ist das in Ordnung? Jetzt, wenn die, das sind alles hier Nichtraucher, das waren so viele Nichtraucher und man selbst ist, denkt so, Hilfe, ich will nur eine rauchen, aber das ist blöd, weil das ist sozial geächtet und ich fühle mich schlecht, wenn ich jetzt rauche und das war eigentlich war das nur Stress, ne? Das ist so nur Stress. Vor allem, wenn man ja auch denkt, rauchen, man raucht, weil es irgendwie Stress befreit, einen von Stress frei macht. Aber im Grunde ist das nur Stress, was man da hat. Das ist nur Stress beim Rauchen. So dieser, mein gelber Zeigefinger, wenn ich zu lange die Kippe irgendwie noch gehalten habe. Ganz schlimm, ganz schlimm. das ist auf jeden Fall jetzt ein für alle Mal vorbei. Ich bin nicht Raucher. Ich weiß, dass ich in meinem ganzen Leben nicht mehr rauchen werde. Das ist geil. Das ist ein schönes Gefühl. Es macht mich glücklich. Es macht mich sehr glücklich. Darauf ein Schluck klarstes Münchner Kraneberger mit freundlicher Genehmigung von der Stadtwerken München. Ein Wasser, wie es schmecken muss. Wunderbar klar. Schön. Jetzt habe ich euch 10 Minuten einfach mit irgendeinem wahnwitzigen Dünnschiss belästigt. Und gefühlt könnte ich könnte gerade die ganze Zeit noch reden. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, wir haben hier keinen Rede-Podcast, sondern einen Vorlese-Podcast. Das heißt, ich möchte euch natürlich vorlesen. Dafür muss ich mich anders hinsetzen, weil ich bekomme gerade einen Krampf in meinem Au! Fuß! So. Einmal. Ah, mal Rücken. Ich krieg schon wieder Rücken. Ich hoffe, ihr ihr liegt alle bequem und könnt jetzt zu unglaublich guten Horrorgeschichten einschlafen. Ha, ich bin so aufgedreht. Schön. Ist ein schönes Gefühl. Kinders. Was soll bloß aus mir werden? Dann setze ich mir noch schnell eine Textmarke. Puff. Und es geht. Ich bin bereit. Los. Text auf. Der Schatten über Innsmouth von H.P. Lovecraft. Übersetzt von Sebastian Jackel. Kapitel 1. Während des Winters von 1927 bis 28 stellten Beamte der Bundesregierung eine außergewöhnliche und geheime Untersuchung gewisser Zustände in Massachusetts alter Hafenstadt Innsmouth an. Die Öffentlichkeit erfuhr davon im Februar, als eine ausgedehnte Reihe von Razzien und Verhaftungen stattfanden, gefolgt von der vorsätzlichen Verbrennung und Sprengung unter angemessener Vorkehrung einer riesigen Zahl von verfallenen, wurmzerfressenen und angeblich leerstehenden Häusern entlang des verlassenen Hafenviertels. Weniger neugierige Gemüter ließen dieses Ereignis als eines der größeren Aufeinandertreffen im Kampf gegen den Alkohol an sich vorübergehen. Scharfsinnigere Verfolger der Nachrichten jedoch wunderten sich über die erstaunliche Anzahl an Festnahmen, die ungewöhnlich große Streitmacht an Männern, die eingesetzt worden war, um sie zu machen, und die Verschwiegenheit, die die Disposition der Sträflinge umgab. Weder von den Prozessen, nicht einmal von den Anschuldigungen wurde berichtet, noch wurden die Gefangenen danach in den normalen Gefängnissen des Landes gesichtet. Es gab vage Aussagen über Krankheiten und Konzentrationslager und später über die Verstreuung in verschiedene Marine- und Militärgefängnisse, doch entwickelte sich daraus nichts weiter. Innsmouth selbst war fast entvölkert hinterlassen worden und fängt erst jetzt wieder an, Zeichen einer schleppenden Wiederbelebung seiner Existenz zu zeigen. Beschwerden von vielen Bürgerrechtsorganisationen wurden mit langen, vertraulichen Diskussionen begegnet und ihre Vertreter wurden auf Ausflüge zu diversen Lagern und Gefängnissen geschickt. Im Resultat wurden diese Verbände überraschend passiv und zurückhaltend. Zeitungsleute waren schwerer zu bewältigen, schienen aber letztendlich größtenteils mit der Regierung zu kooperieren. Nur eine Zeitung, ein Boulevardblatt, stets ignoriert wegen seiner wilden Methoden, erwähnte das Tiefsee-U-Boot, das Torpedos hinunter in den Meeresabgrund jenseits von Devil Reef feuerte. Dieser Punkt, zufällig in einem Treffpunkt von Seemännern aufgeschnappt, schien in der Tat weit hergeholt, da das seichte, schwarze Riff ganze 1,5 Meilen außerhalb vom Hafen von Innsmouth liegt. Die Menschen auf dem Land und in den umliegenden Gemeinden murmelten untereinander sehr viel, verrieten aber der Außenwelt nur wenig. Sie hatten sich über das sterbende, halbverlassene Innsmouth schon seit fast einem Jahrhundert unterhalten und keine Neuigkeit konnte wilder oder abscheulicher sein als das, was sie schon vor Jahren geflüstert und angedeutet hatten. Vieles hatte sie Verschwiegenheit gelehrt und nun war es vergebens, Druck auf sie auszuüben. Überdies wussten sie in Wirklichkeit sehr wenig, da einsame und unbevölkerte Salzwiesen die Nachbarn zum Lande von Innsmouth trennen. Doch nun werde ich endlich das Redeverbot über diese Angelegenheit brechen. Die Ergebnisse, da bin ich sicher, sind so gründlich, dass der Allgemeinheit kein Schaden, ausgenommen eines Schocks der Abstoßung, jemals entstehen kann aus der Andeutung dessen, was jenen entsetzten Angreifer in Innsmouth vorfanden. Außerdem kann sich das Gefundene auf mehr als einer Erklärung gründen. Nicht einmal ich weiß, wie viel der wahren Geschichte mir überhaupt offenbart wurde, und ich habe viele Gründe, aus denen ich nicht weiter nachforschen würde. Denn meine Verbindung mit diesem Vorfall ist enger als die jedes andere Laien, und ich habe Eindrücke davon getragen, die mich im Weiteren zu drastischen Maßnahmen treiben werden. Ich war es, der in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 1927 verzweifelt aus Innsmouth floh und dessen angsterfüllte Bitte um Regierungsermittlungen und Maßnahmen die berichtete Episode veranlassten. Ich war dazu bereit, still zu bleiben, als die ganze Angelegenheit noch frisch und ungewiss war. Doch nun, da sie ein alter Hut ist und öffentliches Interesse und Neugier vorüber sind, habe ich ein merkwürdiges Bedürfnis, über jene wenigen angstvollen Stunden in jener von unheimlichen Gerüchten und von übel beschatteten Hafenstadt voll Tod und frevelhafter Abartigkeit zu sprechen. Die bloße Erzählung hilft mir, das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen, mich zu versichern, dass ich nicht einfach der Erste war, der einer ansteckenden, albtraumhaften Halluzination zum Opfer fiel. Es hilft mir auch, mich bezüglich eines bevorstehenden schrecklichen Schrittes zu entscheiden, der vor mir liegt. Ich hatte nie von Innsmouth gehört, bis zu dem Tag, bevor ich es zum ersten und bislang letzten Mal sah. Ich war dabei, mein Erwachsenwerden mit einer Tour durch Neuengland zu feiern, zur Besichtigung, Altertumskunde und Ahnenforschung, und hatte geplant, direkt vom uralten Newburyport nach Arkham zu reisen, von wo die Familie meiner Mutter sich ableitet. Ich hatte kein Auto, sondern reiste mit Bahn, Straßenbahn und Reisebus, immer nach der billigstmöglichen Route suchend. In Newburyport erzählte man mir, dass der Dampfzug das Transportmittel sei, das ich nach Arkham wählen sollte, und es war erst am Fahrkartenschalter des Bahnhofes, als ich mich gegen den hohen Fahrpreis sträubte, dass ich vom Innsmouth hörte. Der beleibte, verschmitzt blickende Fahrkartenkäufer, dessen Aussprache ihn als nicht von hier verriet, schien verständnisvoll gegenüber meinen Bemühungen zur Sparsamkeit und machte einen Vorschlag, den keiner meiner anderen Informationsquellen parat hatte.
Sie könnten vermutlich den alten Bus nehmen, sagte er etwas zögerlich, aber man hält hier nicht viel davon. Er fährt durch Innsmouth, vielleicht haben Sie davon gehört, und daher mögen die Leute ihn nicht. Betrieben von einem Innsmouther Kerl, Joe Sargent, aber kriegt nie irgendwelche Kundschaft von hier oder Arkham, glaube ich. Frage mich, warum er überhaupt fährt. Ich denke, es ist recht günstig, aber ich sehe da nie mehr als 2 oder 3 Leute drin, niemanden außer Leuten aus Innsmouth. Fährt ab vom Platz vor Hammonds Drogerie um 10 Uhr morgens und 7 Uhr abends, außer wenn sie das in letzter Zeit geändert haben. Schaut aus wie eine fürchterliche Klapperkiste, ich hab da nie drin gesessen.
Das war das Erste, das ich jemals vom beschatteten Innsmouth hörte. Jeden Hinweis auf eine Stadt, die auf geläufigen Karten nicht verzeichnet und in aktuellen Reiseführern nicht gelistet ist, hätte mich interessiert, und die Art und Weise der Andeutung des Fahrkartenverkäufers weckten in mir eine regelrechte Neugier. Eine Stadt, fähig, solche Abneigung in ihren Nachbarn hervorzurufen, dachte ich,
muss zumindest recht ungewöhnlich und die Aufmerksamkeit eines Touristen wert sein. Wenn sie vor Arkham käme, könnte ich dort Station machen, und so bat ich den Verkäufer, mir etwas darüber zu erzählen. Er war sehr bedachtsam und sprach mit einer Miene, als fühle er sich dem, was er sagte, überlegen. Innsmouth? Nun ja, es ist eine wunderliche Sorte Stadt da unten an der Mündung des Manoxet. War mal fast eine Stadt, ein ziemlich großer Hafen vor dem Krieg von 1812, ist aber alles in die Bücher gegangen in den letzten 100 oder so Jahren. Ist aber alles in die Brüche gegangen in den letzten 100 oder so Jahren. Keine Eisenbahn da jetzt, B&M lief da nie durch und die Nebenstrecke von Rowley wurde vor Jahren aufgegeben. Mehr leere Häuser als Menschen, schätze ich, und kein nennenswertes Geschäft außer Fischerei und Hummerfang. Jeder treibt seinen Handel, meist hier oder in Arkham oder Ipswich. Sie hatten mal eine eigene Mühle, aber davon ist jetzt nichts mehr übrig, außer einer Goldraffinerie mit ganz schwachem Teilzeitbetrieb. Die Raffinerie war allerdings mal ein ziemliches Ding und der alte Marsh, dem sie gehört, muss reicher als Krösus sein. Ist aber ein komischer alter Vogel und hält sich fast nur in seinem Haus auf. Er hat im Alter angeblich eine Hautkrankheit oder Missbildung entwickelt, die dafür sorgt, dass er sich außer Sicht hält. Enkel von Captain Open Marsh, der das Geschäft begründet hat. Seine Mutter scheint irgendeine Fremde gewesen zu sein. Man sagt, eine Südsee-Insulanerin. Also gab es mächtig Radau, als er vor 50 Jahren Mädel aus Ipswich geheiratet hat. Die machen das immer bei Leuten aus Innsmouth und die Menschen hier und in der Gegend versuchen immer, jedwes Innsmouther Blut, das in ihren Adern fließt, zu verheimlichen. Aber Marshs Kinder und Enkelkinder sehen aus wie jede andere, soweit ich sehen kann. Ich habe sie mir mal hier zeigen lassen. Wohl, jetzt wo ich drüber nachdenke, die älteren Kinder schienen in letzter Zeit nicht in der Gegend zu sein. Den alten Mann nie gesehen. Warum hat jedermann hier was gegen Innsmouth? Nun, junger Mann, Sie dürfen sich nicht zu sehr interessieren, was die Leute hier sagen. Es ist schwer, sie zum Reden zu bringen. Aber wenn Sie mal anfangen, lassen Sie nicht nach. Sie haben schon immer Dinge über Innsmouth erzählt, geflüstert meist. Für die letzten 100 Jahre, glaube ich, und wenn ich das richtig erfasse, sind Sie eher verängstigt als irgend sonst was. Manche von den Geschichten würden einem echt zum Lachen bringen. Darüber, wie der alte Captain Marsh packte, mit dem Teufel Schloss und Kobolde aus der Hölle zum Leben in Innsmouth holt. Oder über irgendwelche Teufelsanbetungen und furchtbare Opfer irgendwo bei den Werften, auf die Leute um 1845 gestoßen sind. Aber ich komme aus Penton, Vermont und diese Sorte Geschichten schluck ich nicht so einfach. Sie sollten aber hören, was ein paar von den Alten über das schwarze Riff vor der Küste erzählen. Devil Reef nennen sie es. Es ragt die meiste Zeit deutlich aus dem Wasser und liegt nie tief darunter. Dabei kann man es aber kaum eine Insel nennen. Die Geschichte sagt, dass man manchmal eine ganze Legion von Teufeln auf dem Riff sieht. Ausgestreckt oder in einer Art Höhlen auf der Spitze ein- und aushuschen. Keine Ahnung. Es ist ein schroffes, unebenes Ding, mehr als eine Meile weit draußen, und zum Ende der Schifffahrtszeit machen die Seeleute große Umwege, um es zu vermeiden. Das heißt, Seeleute, die nicht aus Innsmouth waren. Eine Sache, die sie gegen den alten Captain Marsh brachten, war, dass er angeblich manchmal nachts da gelandet ist, wenn die Gezeiten günstig standen. Ist der vielleicht auch, denn ich darf wohl sagen, die Felsformation sah interessant aus und es ist vielleicht möglich, dass er nach Piratenbeute gesucht und es vielleicht gefunden hat. Aber es gab Gerede über seine Pakterei mit Dämonen dort. Fest steht, ich denke, insgesamt war es in Wirklichkeit der Captain, der dem Riff seinen schlechten Ruf gab. Das war vor der großen Seuche von 1846, als es mehr als die Hälfte der Bewohner von Innsmouth dahingerafft hat. Sie haben nie wirklich rausgefunden, was es war. Aber es war wahrscheinlich irgendeine fremde Krankheit, eingeschleppt aus China oder von sonst wo durch die Schifffahrt. Als wenn das nicht schlimm genug gewesen wäre, gab es Krawalle darüber und alles mögliche scheußliche Tun, von dem ich nicht glaube, dass es je die Stadt verlassen hat. Und es hat den Ort in einem furchtbaren Zustand hinterlassen. Hat sich nie erholt. Da können heute nicht mehr als 300 oder 400 Menschen wohnen. Aber die echte Sache dahinter, wie die Leute denken, sind einfach Rassenvorurteile. Nicht, dass ich es denjenigen, die sie haben, vorwerfen würde. Ich hasse diese Innsmouth-Leute auch und ich würde nicht in ihre Stadt fahren wollen. Ich denke, du weißt, auch wenn du wie ein Weststaatler klingst, viele unserer neuenglischen Schiffe mit zweifelhaften Häfen in Afrika, Asien, der Südsee und sonst wo und was für seltsame Leute die manchmal mitbrachten. Du hast vielleicht von dem Seemann aus Salem gehört, der mit einer Chinesin zur Frau nach Heim kam und vielleicht weißt du auch, dass da immer noch ein Haufen Fidschi-Insulaner rund um Cape Cod leben. Naja, das muss sowas mit den Innsmouthern sein. Der Ort war immer furchtbar vom Rest des Landes durch Marschen und Bäche abgeschnitten und man kann sich nicht über die Kleinigkeiten bei der Sache sicher sein. Aber es ist ziemlich klar, dass Captain Marsh ein paar ziemlich merkwürdige Exemplare mitgenommen hat, als er noch alle drei Schiffe in Dienst hatte, früher in den 20ern oder 30ern. Das ist sicherlich ein fremdartiger Charakterzug in den Innsmouth-Leuten heutzutage. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es macht einem irgendwie Gänsehaut. Du wirst es ein wenig in Sergeant bemerken, wenn du seinen Bus nimmst. Manche von denen haben seltsame, schmale Köpfe mit flachen Nasen und starre Glotzaugen, die nie zu blinzeln scheinen. Mit deren Haut? Stimmt was nicht. Spröde und schorfig und die Seiten ihrer Hälse sind total verschrumpelt oder zerknittert. Kriegen auch alle ziemlich jung eine Glatze. Die älteren Kameraden sehen am schlimmsten aus. Tatsache ist, ich glaube nicht, dass ich hier einen sehr alten Typen von der Art gesehen habe. Wette, die sterben, wenn sie in den Spiegel schauen. Sind auch von Tieren gehasst. Die hatten viel Ärger mit Pferden, bevor Autos hier Einzug hielten. Niemand hier oder in Arkham oder Ipswich will irgendwas mit denen zu tun haben. Und sie selbst verhalten sich eher reserviert, wenn sie in die Stadt kommen oder irgendwer in ihre Gegend zu fischen versucht. Ist seltsam, wie die Fische sich immer dicht vor dem Hafen von Innsmouth tummeln, wenn nirgendwo sonst welche zu finden sind. Aber versuch mal, selbst da zu fischen und sieh, wie die Kerle dich verjagen. Die Leute sind früher mit der Eisenbahn gekommen, sind gelaufen und haben den Zug bei Rowley genommen, nachdem die Nebenstrecke aufgegeben worden war. Aber jetzt nehmen sie den Bus. Ja, da gibt's ein Hotel in Innsmouth, genannt das Gilman House. Aber ich glaube nicht, dass das viel ist. Ich würde dir nicht raten, es auszuprobieren. Bleib lieber hier und nimm den Bus 10 Uhr morgen früh, dann kannst du mit dem Abendbus von da nach Arkham um 8. Da war mal ein Fabrikinspektor, der vor ein paar Jahren mal in Gilman abgestiegen ist und der hatte eine Menge unschöner Andeutungen darüber zu machen. Scheint, die kriegen da eine seltsame Kundschaft, denn der Kerl hat Stimmen in anderen Räumen gehört, obwohl die meist leer waren, die ihn das Fürchten gelernt haben. Das war eine Fremdsprache, glaubt er, aber er sagte, das Schlimme daran war eine Stimme, die manchmal sprach. Sie klang so unnatürlich, schwappend, sagte er, so dass er sich nicht traute, sich auszuziehen und zu schlafen, wartete einfach und machte sich mit dem ersten Licht am Morgen davon. Das Gerede ging fast die ganze Nacht. Dieser Bursche, Casey war sein Name, hatte eine Menge drüber zu erzählen, wie die Innsmouth-Leute ihn beobachtet haben und irgendwie auf der Hut zu sein schienen. Ihm kam die Marsh-Raffinerie merkwürdig vor, ist in einer alten Mühle an den unteren Fällen des Manuxet. Was er erzählte, passt zu dem, was ich sonst so gehört habe. Die Bücher schlecht geführt und keine wirklichen Aufzeichnungen über irgendwelche Geschäfte. Weißt du, es war immer etwas mysteriös, wo die Marshes das Gold, das sie aufbereiteten, herbekommen. Sie schienen nie sehr viel davon anzukaufen, aber vor Jahren haben sie eine enorme Menge Barren verschifft. Man hört Gerüchte über seltsame, fremdartigen Schmuck, den Seemänner und Raffineriemitarbeiter manchmal heimlich verkauft haben oder den man ein-, zweimal an einigen der Marschrauen gesehen hat. Die Leute dachten, vielleicht hat der alte Captain Obbett das in irgendeinem Heidenhafen erhandelt, besonders weil er immer stapelweise Glasperlen und Kinkerlitzchen, die Seemänner für Handel mit Eingeborenen benutzten, kaufte. Andere glaubten und glauben noch heute, dass er einen alten Piratenschatz draußen im Devil Reef gefunden hat. Aber hier ist das Komische an der Sache. Der alte Captain ist seit 60 Jahren tot und es ist seit dem Bürgerkrieg kein größeres Schiff aus dem Hafen aufgebrochen. Aber die Marshes kaufen immer noch ein paar von diesen eingeborenen Handelswaren, größtenteils Plunder aus Glas und Gummi heißt es. Vielleicht mögen die Innsmouther sie selbst anschauen. Gott weiß, die müssten mittlerweile so schlimm dran sein wie Südseekannibalen und Wilde aus Genua. Die Seuche von 46 muss das beste Blut im Ort dahingerafft haben. Jedenfalls sind sie nun ein zweifelhafter Haufen und die Marshes und die anderen Reichen sind genauso schlimm wie die anderen. Wie gesagt, da leben wahrscheinlich nicht mehr als 400 Leute in dem ganzen Dorf, trotz all der Straßen, die es da angeblich gibt. Ich glaube, die sind, was man im Süden weißen Abschaum nennt, gesetzlos und durchtrieben und voll geheimnistorischer Machenschaften. Die haben eine Menge Fisch und Hummer und exportieren die per Lastwagen. Seltsam, wie es vor Fischen dort so wimmelt und nirgendwo sonst. Niemand kann diese Leute im Auge behalten und Schulbeamte wie Volkszähler haben da eine Höllenarbeit. Kannst du darauf wetten, dass neugierige Fremde in Innsmouth nicht willkommen sind? Ich habe selbst schon von mehr als einem Geschäftsmann oder Regierungsbeamten gehört, der dort verschwunden ist und es gibt vage Gerüchte, dass einer verrückt geworden ist und jetzt draußen in Denver sitzt. Die müssen ihm einen fürchterlichen Schrecken eingejagt haben. Darum würde ich an deiner Stelle nicht über Nacht dorthin. Ich war da nie und habe auch nicht den Wunsch, dahin zu gehen, aber ich schätze, ein Tagesausflug würde dir nicht schaden, auch wenn die Leute hier dir raten werden, dir nicht anzutreten. Wenn du nur auf Besichtigung von altertümlichen Sachen aus bist, sollte Innsmouth der Ort für dich sein. Und so verbrachte ich einen Teil des Abends in der öffentlichen Bibliothek von Newburyport, Daten über Innsmouth nachlesend. Als ich versucht hatte, die Einwohner in den Läden, dem Pausenraum, den Werkstätten und dem Feuerwehrhaus, empfand ich es noch schwerer, sie in Gang zu bekommen, als der Fahrkartenverkäufer es vorausgesagt hatte und mir wurde klar, dass ich keine Zeit hatte, ihre instinktive Verschwiegenheit zu überkommen. Sie besaßen eine Art obskures Missvertrauen, als wenn etwas verkehrt wäre mit jemandem, der sich zu sehr für Innsmouth interessierte. In der YMCA-Herberge, in der ich abstieg, entmutigte mich lediglich, in solch einer düsteren Entarteten zu reisen und die Menschen in der Bibliothek zeigten ziemlich genau. Moment. In der Herberge, in der ich abstieg, entmutigte mich lediglich, in solch einer düsteren Entarteten zu reisen, und die Menschen in der Bibliothek zeigten ziemlich genau dieselbe Haltung. Offensichtlich war Innsmouth in den Augen der Gebildeten lediglich ein übertriebener Fall von gesellschaftlicher Degeneration. Die Geschichtsbücher von Essex County in den Regalen der Bibliothek sagten wenig aus, außer dass die Stadt 1643 gegründet worden, bekannt für Schiffsbau vor der Revolution, ein Sitz großen, auf dem Meer basierenden Wohlstands im frühen 19. Jahrhundert und später ein kleineres Industriezentrum mit dem Manuxet als Energiequelle war. Die Seuche und Aufstände von 1846 wurden spärlich dokumentiert, als brächten sie den Landkreis in Verruf. Verweise auf den Niedergang waren selten, obwohl die Bedeutung der späteren Aufzeichnungen unverkennbar war. Nach dem Bürgerkrieg war alles industrielle Treiben auf die Marschraffinerie beschränkt und der Vertrieb von Goldbarren stellte den einzig verbliebenen Handel neben der immerwährenden Fischerei dar. Die Fischerei zahlte sich weniger und weniger aus, als der Preis der Bedarfsware fiel und große Unternehmen Konkurrenz machten, doch es war nie ein Mangel an Fisch rund um den Hafen von Innsmouth. Fremde siedelten selten dort, und es gab dezente Hinweise darauf, dass eine Anzahl an Polen und Portugiesen, die es versucht hatten, in besonders drastischer Weise vertrieben worden waren. Am interessantesten von allem war ein beiläufiger Verweis auf den fremdartigen Schmuck, der flüchtig mit Innsmouth verbunden war. Er hatte offensichtlich den ganzen Landstrich nicht wenig beeindruckt, denn es wurden Exemplare im Museum der Miskatonic University in Arkham und im Ausstellungsraum der Newburyport Historical Society erwähnt. Die lückenhaften Beschreibungen dieser Dinge waren dürftig und trocken, doch deuteten sie für mich einen Unterton von andauernder Fremdartigkeit an. Etwas an ihnen schien so sonderbar und provozierend, dass ich sie nicht aus dem Kopf bekommen konnte, und trotz der relativ späten Stunde beschloss ich, das lokale Exemplar, angeblich ein großes, merkwürdig proportioniertes Stück, das augenscheinlich zu einer Tiara gehörte, falls es sich arrangieren ließ. Der Bibliothekar gab mir ein Einführungsschreiben an die Kuratorin der Gesellschaft, eine Miss Anna Tilton, die in der Nähe lebte, und nach einer kurzen Erklärung war die vornehme, uralte Dame so freundlich, mich in das geschlossene Gebäude zu führen, da es noch nicht ungeheuerlich spät war. Die Sammlung war in der Tat bemerkenswert, doch hatte ich in meiner derzeitigen Stimmung nur Augen für das bizarre Objekt, das in einem Eckschrank unter elektrischem Licht glänzte. Es brauchte kein übermäßiges Feingefühl für Schönheit, um mich regelrecht nach Luft schnappen zu lassen, angesichts dieser sonderbaren, unheimlichen Pracht, dieser fremdartigen, üppigen Fantasie, die dort auf einem purpurnen Samtkissen ruhte. Sogar jetzt kann ich kaum beschreiben, was ich sah, obwohl es eindeutig eine Art Tiara war, wie die Beschreibung gesagt hatte. Sie war vorne hoch und von großer und auf eigenartige Weise unregelmäßiger Peripherie, als sei sie für einen Kopf von fast außergewöhnlich elliptischer Form entworfen worden. Das Material schien hauptsächlich aus Gold zu bestehen, obwohl ein bizarrer, heller Glanz auf eine einzigartige Legierung mit einem gleichermaßen herrlichen und kaum identifizierbaren Metall hindeutete. Ihr Zustand war fast perfekt und man könnte Stunden damit zubringen, die auffällige und rätselhafte, untraditionelle Gestaltung, teils einfach geometrisch und teils von der See getrieben oder im Hochrelief auf der Oberfläche geformt, von einer Handwerkskunst unglaublichen Könnens und Anmut. Je länger ich es anschaute, desto mehr faszinierte mich das Ding, und in dieser Faszination lag ein eigenartig verstörendes Element, kaum einzuordnen oder zu begründen. Zuerst entschied ich, dass die seltsame, übernatürliche Beschaffenheit des Stücks, die mich beunruhigte. Alle anderen Kunstobjekte, die ich je gesehen hatte, gehörten einer bekannten ethnischen oder nationalen Strömung an oder waren, sonst wie modernistischer trotz jeder anerkannten Strömung. Diese Tiara war nichts von dem. Sie gehörte ganz klar zu einer beständigen Technik unendlicher Reife und Perfektion, jedoch war diese Technik gänzlich fern jedwer anderen, östlich oder westlich, antik oder modern, von der ich je gehört oder die ich je veranschaulicht gesehen hatte. Es war, als stamme diese Verarbeitung von einem anderen Planeten. Jedoch bemerkte ich bald, dass mein Unbehagen noch aus einer zweiten, gleichfalls potenten, dem bildhaften und mathematischen Andeutung jener fremden Forme innewohnenden Quelle stammte. Die Muster wiesen alle auf ferne Geheimnisse und unvorstellbare Abgründe in Zeit und Raum, und die abwechslungslos aquatische Natur der Reliefs schien fast unheilvoll. Unter diesen Reliefs waren sagenhafte Monster von abscheulicher Grotesk und Boshaftigkeit, halb Fisch und halb froschartiger Suggestion, die man nicht von einer bestimmten eindringlichen und unbehaglich, die man nicht von einem unbestimmten, eindringlichen, unbehaglichen Gefühl von Scheinerinnerung, es beschwörten sie ein Bild aus tief liegenden Zellen und Geweben herauf, deren speichernde Funktionen komplett ursprünglich und furchteinflößend angestammt sind. Zeitweise meinte ich, dass jede Kontur dieser frevelhaften Fischfrösche überquoll mit dem letztendlichen Inbegriff unbekannten und unmenschlichen Bösen. Im krassen Gegensatz zum Anblick der Tiara stand ihre kurze und langweilige, von Miss Tilton berichtete Geschichte. Sie war für eine absurde Summe 1873 in einem Laden in der State Street von einem betrunkenen Innsmouther verpfändet worden, der kurz danach in einer Schlägerei umkam. Die Gesellschaft hatte sie direkt vom Pfandleiher erstanden und ihr sofort einen Schaukasten, der ihre Qualität würdig war, gegeben. Sie war als möglicherweise ostindischer oder indochinesischer Herkunft gekennzeichnet, obwohl diese Zuschreibung offensichtlich unverbindlich war. Miss Tilton, die alle möglichen Hypothesen zur Herkunft und Gegenwart der Tiara in Neuengland verglich, war geneigt zu denken, dass sie einen Teil eines exotischen Piratenschatzes bildete, der vom alten Captain Obed Marsh entdeckt worden war. Dieser Standpunkt wurde noch untermauert durch die ständigen Kaufangebote zu einem hohen Preis, die die Marshes zu unterbreiten begannen, sobald sie von ihrer Präsenz erfahren hatten und die sie bis heute wiederholten, trotz der unveränderlichen Entschiedenheit der Gesellschaft, nicht zu verkaufen. Während die gute Dame mich auf dem Gebäude führte, klärte sie mich auf, dass die Piratentheorie zum Marschvermögen unter den vernünftigen Menschen der Region gängig war. Ihre eigene Einstellung zum düsteren Innsmouth, das sie nie gesehen hatte, war eine geprägt von Abscheu gegenüber einer Gemeinde, die auf der kulturellen Skala weit abglitt, und sie versicherte mir, dass die Gerüchte über Teufelsanbetung teils durch einen absonderlichen geheimen Kult, der dort Fuß gefasst und alle orthodoxen Kirchen verschluckt hatte, bestätigt wurde. Er wurde der esoterische Orden des Dagon genannt und war zweifelsohne eine minderwertige, quasi heidnische Sache, die vor einem Jahrhundert zu einer Zeit, als die Innsmouther Fischgründe zu veröden drohten, importiert worden war. Seine Hartnäckigkeit unter einfältigen Leuten war sehr verständlich in Anbetracht der plötzlichen und dauerhaften Rückkehr überreichlichen Fischfangs, und bald wurde er zum größten Einfluss auf die Stadt. Die Freimaurerei komplett ersetzend und ließ sich bald in der alten Logenhalle am New Church Green nieder. Auch die frömmige Miss Tilton ergab dies einen ausgezeichneten Grund, die alte Stadt der Verwesung und der Einöde zu meiden. Doch für mich war es lediglich ein weiterer Anreiz. Zu meinen architektonischen und historischen Erwartungen gesellte sich nun noch ein intensiver Eifer, und ich konnte kaum schlafen in meinem kleinen Zimmer, in der Y während die Nacht verging. Kapitel 2. Um kurz vor 10 am nächsten Morgen stand ich mit einer kleinen Reisetasche vor Hammonds Drugstore am alten Marktplatz auf den Innsmouth-Bus wartend. Als sich die Stunde seiner Ankunft näherte, bemerkte ich ein allgemeines Abwandern der Müßiggänger zu anderen Stellen die Straße hoch oder zum Idle Lunch auf der anderen Seite des Platzes. Offensichtlich hatte der Schalterbeamte nicht übertrieben, was die Abneigung, die die hiesigen Leute gegenüber Innsmouth und seinen Bewohnern hegten, anging. Nach wenigen Augenblicken ratterte ein kleiner Autobus von extremer Klapprigkeit und dreckig grauer Farbe die State Street herunter, wendete und hielt am Bordstein neben mir. Mir war sofort bewusst, dass dies der richtige war. Ein Eindruck, den das halb unlesbare Schild in der Windschutzscheibe Arkham Innsmouth Newburyport bald bestätigte. Da waren nur drei Fahrgäste. Dunkle, ungepflegte Männer von mürrischer Miene und einigermaßen jugendlicher Gestalt. Und als das Fahrzeug stoppte, schlurften sie unbeholfen heraus und begannen die State Street auf stille, fast verstohlene Art entlang zu gehen. Der Fahrer stieg ebenfalls aus und ich beobachtete ihn, wie er in die Drogerie ging, um einen Einkauf zu tätigen. Dies, dachte ich, musste jener Joe Sargent sein, den der Fahrkartenverkäufer erwähnt hatte. Und noch bevor ich irgendwelche Details bemerkte, überkam ich eine Welle der spontanen Abneigung, die ich weder kontrollieren noch erklären konnte. Es kam mir plötzlich sehr selbstverständlich vor, dass die Leute hier nicht in einem Bus fahren wollten, der im Besitz dieses Mannes war und von ihm gefahren wurde, oder den Lebensraum eines solches Mannes und seinesgleichens öfters als nötig zu besuchen. Als der Fahrer wieder aus dem Geschäft trat, schaute ich ihn genauer an und versuchte, die Ursache meines bösartigen Eindrucks auszumachen. Es war ein dünner Mann mit hängenden Schultern, knapp unter 6 Fuß groß, gekleidet in lumpiger, blauer Zivilkleidung und eine ausgefranste Golfmütze. Sein Alter betrug vielleicht 35, doch die seltsam tiefen Falten in den Seiten seines Halses ließen ihn älter aussehen, wenn man nicht sein träges, ausdrucksloses Gesicht betrachtete. Er hatte einen schmalen Kopf, hervorstehende, wässrige, blaue Augen, die niemals zu blinken schienen, eine flache Nase, fliehende Stirn und Kinn und unterentwickelte Ohren. Seine langen, dicken Lippen und grobporigen, grauen Wangen schienen fast bartlos, mit Ausnahme einiger spärlicher, gelber Haare, die in ungleichmäßigen Flecken wucherten und sich kräuselten, und an einigen Stellen schien die Hautoberfläche eigenartig auffällig aus, als ob sie durch eine Hautkrankheit schäle. Seine Hände waren groß, schwer von Venen durchzogen und hatten eine ungewöhnliche graublaue Färbung. Die Finger waren auffallend kurz in Proportion zum Rest und schienen die Neigung zu haben, sich fest in die riesigen Handflächen zu ballen. Während er zum Bus ging, bemerkte ich seine eigentümliche, watschelnde Gangart und sah, dass seine Füße übermäßig groß waren. Je mehr ich sie studierte, desto mehr fragte ich mich, wie er wohl passende Schuhe finden konnte. Eine gewisse ihm anhaftende Schmierigkeit verstärkte mein Missfallen. Er arbeitete den Anschein nach an den Docks für die Fischer oder hing dort rum und trug sehr viel von ihrem charakteristischen Gestank mit sich, welches fremdartige Blut genau sich in ihm wiederfand, konnte ich beim besten Willen nicht erraten. Seine Seltsamkeit sahen sicherlich nicht asiatisch, polynesisch, morgenländisch oder negrit aus, doch ich sah ein, warum die Leute ihn als fremdartig empfanden. Ich selbst hätte eher an biologische Degeneration gedacht als an fremde Herkunft. Ich bedauerte es, als ich sah, dass keine anderen Fahrgäste im Bus sein würden. Irgendwie mochte ich den Gedanken nicht, allein mit diesem Busfahrer zu fahren. Doch als die Abfahrtszeit sich näherte, überkam ich meine Bedenken und folgte dem Mann an Bord, reichte ihm einen Dollarschein und murmelte das Wort Innsmouth. Er schaute mich kurz neugierig an, während er mir wortlos 40 Cent Wechselgeld herausgab. Ich nahm einen Platz weit hinter ihm, jedoch auf derselben Seite des Busses ein, da ich während der Reise die Küste verfolgen wollte. Schließlich startete das heruntergekommene Vehikel mit einem Zucken und ratterte geräuschvoll entlang der alten Backsteinbauten der Street State in einer Wolke aus Auspuffgasen. Die Leute auf den Bürgersteigen flüchtig betrachtend, glaubte ich, einen eigentümlichen Wunsch, Blickkontakt mit dem Bus zu vermeiden oder zumindest zu vermeiden, so auszusehen, als starre man ihn an, zu entdecken. Dann bogen wir links auf die High Street ab, wo er schneller voranging, an imposanten alten Villen aus der Frühzeit der Republik und noch älteren Farmhäusern aus der Kolonialzeit vorbei, bevor sie in eine lange, eintönige Strecke offenen Küstenlandes hervortrat. Der Tag war warm und sonnig, doch die Landschaft aus Sand, Riedgras und Zwerggesträuch wurden immer trostloser, je weiter wir kamen. Aus dem Fenster konnte das blaue Wasser und die sandigen Umrisse von Plum Island sehen, und bald kamen wir dem Strand sehr nahe, als unsere schmale Strecke von der Hauptstraße nach Rowley und Ipswich abdrehte. Es waren keine Häuser zu sehen, und ich konnte am Zustand der Fahrbahn erkennen, dass hier ziemlich wenig Verkehr entlang kam. Die kleinen, verwitterten Telefonmasten trugen nur zwei Leitungen. Hier und da überfuhren wir krude, hölzerne Brücken oder über Priele, die sich weit ins Land hineinwanden und zur generellen Isolation der Region beitrugen. Ich muss mal eben kurz einen Schluck Wasser nehmen. Wow. Gelegentlich bemerkte ich tote Baumstümpfe und bröckelnde Fundamente in den Dünen und erinnerte mich an die alte Überlieferung in einer der alten Geschichten, die ich gelesen hatte, dass dies einst eine furchtbare und dicht besiedelte Landschaft war. Die Veränderung kam, sagte man, mit der Epidemie von 1846 in Innsmouth und wurde vom einfachen Volk in dunkle Verbindung mit geheimen, bösen Mächten gebracht. In Wirklichkeit war sie durch die törichte Abholzung der Küstenwälder entstanden, die die Erde ihres besten Schutzes beraubte und den Weg für Sandwehen freimachte. Schließlich verloren wir Plum Island aus den Augen und sahen die riesige Fläche des Atlantiks zu unserer Linken. Unser schmaler Parcours begann steil anzusteigen und ich spürte ein eigenartiges Gefühl der Unruhe, als ich den einsamen Kamm voraus erblickte, wo die zerfurchte Straße den Himmel traf. Es war, als würde der Bus seinen Anstieg immer weiter fortsetzen, den soliden Grund komplett unter sich lassen und mit den verborgenen Geheimnissen der Höhen des geheimnisvollen Himmels verschmelzen. Der Geruch der See brachte unheilvolle Andeutungen mit sich, und der verkrümmte, steife Rücken und schmale Kopf des Fahrers wurden mir mehr und mehr verhasst. Während ich ihn anschaute, bemerkte ich, dass die Rückseite seines Kopfes fast so haarlos war wie sein Gesicht, mit nur ein paar wuchernden, gelbenden Strähnen aus der grauen, schuppigen Haut. Dann erreichten wir den Gipfel und betrachteten das sich jenseits davon erstreckende Tal, wo der Manuxet in die See mündet, nördlich der langen Reihe an Klippen sich in Kingsport Heath vollendet und dann nach Cape Ann ausschert. Am fernen, diesigen Horizont konnte ich die luftigen Umrisse des Heath ausmachen, gekrönt von jenem seltsamen uralten Haus, über das so viele Legenden erzählt werden. Doch für den Moment wurde meine ganze Aufmerksamkeit von einem näheren Rundblick direkt unter mir eingefangen. Ich befand mich, so wurde mir klar, im Angesicht des von Gerüchten umwobenen Innsmouth. Es war eine ausgedehnte, dicht gebaute Stadt, doch mit einem unheilvollen Mangel an sichtbarem Leben. Aus dem Durcheinander von Schornsteinspitzen war kaum eine Rauchfahne zu sehen, und drei hohe Türme ragten kahl und unbemalt gegen den seewärtigen Horizont. Einer von ihnen bröckelte an der Spitze, und darin, in einem weiteren, prangten nur schwarze, gähnende Löcher, wo Ziffernblätter sich hätten befinden müssen. Der riesige Haufen absackender Mansardendächer und spitzer Giebel ließ mit abstoßender Klarheit die Vorstellung wurmstichigen Verfalls deutlich werden, und als wir nun entlang der abfallenden Straße näher kamen, konnte ich sehen, dass viele Dächer komplett eingestürzt waren. Es gab auch einige große, viereckige gregorianische Häuser mit Walmdächern, Kuppeln und von Geländern umrandeten Witwenstegen. Diese waren größtenteils ein Stück weit weg vom Wasser, und ein oder zwei schienen in angemessenem, intakten Zustand. Sich landeinwärts erstreckend, erblickte ich die verrostete, überwucherte Linie der stillgelegten Eisenbahnschienen, samt schiefstehendem Telegrafenmasten ohne Leitung und die halb verdeckten Wege der alten Fahrbahn nach Rowley und Ipswich. Der Verfall war nahe des Ufers am schlimmsten, obwohl ich in seiner Mitte den weißen Glockenturm eines recht gut erhaltenen Backsteinbauwerkes, das wie eine kleine Fabrik aussah, erspähen konnte. Der Hafen, schon lange versandet, war umschlossen von einem uralten steinernen Wellenbrecher, auf dem ich die winzige Form einziger sitzender Fischer ausmachen konnte und an dessen Ende die Fundamente von etwas lagen, das aussah wie ein längst verfallender Leuchtturm. Eine sandige Landzunge hatte sich innerhalb der Barriere geformt und auf ihr saßen einige verfallene Häuschen, einige festgemachte Dories und verstreute Hummerkäfige. Die einzige tiefe Stelle schien da zu sein, wo der Fluss an den Gebäuden mit dem Glockenturm vorbeifloss und sich dann nach Süden wand, um am Ende der Mole in den Ozean zu münden. Hier und da ragten die Ruinen von Werften aus der Küste, um in unbestimmter Morschheit zu enden. Die verfallensten von ihnen schienen am weitesten im Süden zu stehen, und weit draußen im Meer konnte ich trotz der Flut eine lange, schwarze Linie erblicken, die sich kaum aus dem Wasser erhob, jedoch eine Andeutung sonderbarer, ruhender Bösartigkeit in sich barg. Ich wusste, dies musste Devil Reef sein. Während ich es betrachtete, schien sich ein subtiler, eigenartiger Ruf zu den düsteren Ablehnungen hinzuzumischen, und eigentümlicherweise empfand ich diesen Unterton verstörender als den Haupteindruck. Wir trafen niemanden auf der Straße, aber kamen bald an verlassene Farmen in unterschiedlichem Verfallszustand vorbei. Dann bemerkte ich ein paar unbewohnte Häuser, in deren zerbrochenen Fenstern Lumpen gestopft und deren Höfe übersät waren mit Muschelschalen und toten Fischen. Ein- oder zweimal sah ich teilnahmslos wirkende Leute in den kargen Gärten arbeiten oder im Sand des nach Fisch stinkenden Strandes nach Muscheln graben und Gruppen von dreckigen, affengesichtigen Kindern auf den unkrautüberwucherten Schwellen spielen. Auf irgendeine Art wirkten diese Menschen beunruhigender als die trostlosen Gebäude, denn fast alle von ihnen hatten gewisse Eigenheiten in Gesicht und Bewegungen, die mir instinktiv missfielen, ohne sie definieren oder verstehen zu können. Eine Sekunde lang dachte ich, dieser typische Körperbau deutete auf irgendein Bild zurück, das ich einmal gesehen hatte, vielleicht in einem Buch, in einer Situation von außergewöhnlicher Abscheu oder Wehmut. Doch diese Pseudo-Erinnerung verflüchtigte sich schnell wieder. Als der Bus die tiefer liegende Ebene erreichte, begann ich den stetigen Ton eines Wasserfalls durch die unnatürliche Stille wahrzunehmen. Die schiefen, blanken Häuser wurden dichter, säumten beide Seiten der Straße und zeigten eine mehr innerstädtische Richtung als diejenigen, die wir nun hinter uns ließen. Das Panorama voraus hatte sich zu einer Straßenszene zusammengezogen und an manchen Stellen konnte ich erkennen, wo Kopfsteinpflaster und Flecken von geziegelten Bürgersteinen einmal existiert hatten. All diese Häuser waren anscheinend verlassen und es gab gelegentlich Lücken, wo zusammenfallende Kamine oder Kellerwände an Bauwerke erinnerten, die eingestürzt waren. Dies alles wurde durchdrungen vom ekelerregendsten, erdenklichen Fischgestank. Bald tauchten Querstraßen und Kreuzungen auf. Jene zur Linken führten küstenwärts in Gefilde unbefestigten Elends und Verfalls, während die zur Rechten den Blick auf vergangene Größe freigaben. Bis jetzt hatte ich in der Stadt keinen Menschen gesehen, doch nun kamen mir Zeichen seltener Bewohnung entgegen. Fenster mit Vorhängen hier und da und gelegentlich ein zerbeultes Automobil am Straßenrand. Pflaster und Gehsteige waren besser umrissen und obwohl die meisten Häuser sehr alt waren, alte Holz- und Ziegelbauten aus dem frühen 19. Jahrhundert, wurden sie offensichtlich in bewohnbarem Zustand gehalten. Als Hobby-Antiquar verlor ich fast mein Ekel vor dem Geruch und mein Gefühl von Bedrohung und Abstoßung im Angesicht dieser reichhaltigen, unveränderten, überlebenden Stückes Vergangenheit. Doch erreichte ich mein Ziel nicht ohne einen starken Eindruck von eindringlich widerlicher Art. Der Bus war an einer Art offenem Versammlungsplatz oder Kreisel angelangt mit Kirchen auf zwei Seiten und den Resten einer runden Grünfläche in der Mitte und ich schaute zu einer großen, säulengesäumten Halle an der Abfahrt rechter Hand voraus. Die einstmal weiße Farbe des Gebäudes war nun grau und begann abzusplittern und das schwarz-goldene Schild unter dem Giebel war so verblasst, dass ich nur schwer die Worte esoterischer Orden des Dagons ausmachen konnte. Dies war also die ehemalige Logenhalle, die nun zu einem niederen Kult übergegangen war. Während ich mich anstrengte, diese Inschrift zu entziffern, wurde meine Beobachtung durch die rauen Töne einer gesprungenen Glocke auf der anderen Straßenseite gestört und ich drehte mich schnell um aus dem Fenster auf meine Seite des Busses zu schauen. Der Lärm kam aus dem plump wirkenden Turm einer steinernen Kirche aus deutlich späterer Zeit als die meisten Häuser, gebaut in einem unbeholfenen gotischen Stil und mit einem unverhältnismäßig hohen Keller mit verriegelten Fensterläden. Obwohl die Zeiger der Uhr auf der Seite, die ich betrachtete, fehlten, wusste ich, dass diese heisernden Glockenschläge 11 Uhr ansagten. Dann wurden plötzlich alle Gedanken an die Zeit ausgelöscht durch ein hereinbrechendes Bild von scharfer Heftigkeit und unerklärlichem Schrecken, das mich ergriffen hatte, bevor ich begriffen hatte, worum es sich handelt. Das Tor des Kirchenkellers stand offen und zeigte darin ein schwarzes Rechteck. Und als ich hereinschaute, kreuzte ein bestimmtes Objekt dieses dunkle Rechteck, oder schien es zu kreuzen, und brannte in meinen Verstand eine augenblickliche albtraumhafte Vorstellung, die noch unerträglicher wirkte, weil eine Auseinandersetzung damit nicht eine einzige albtraumhafte Eigenschaft darin hervorbrachte. Es handelte sich um ein lebendes Objekt, das erst aus dem Fahrer, das ich gesehen hatte, sich wie in den inneren Bereich der Stadt vorgedrungen waren, und wäre ich in einer beständigeren Stimmung gewesen, hätte ich darin nichts vom Schrecken gefunden. Es war, wie mir einen Moment später einleuchtete, ganz klar der Pastor, gehüllt in sonderbare Gewänder, die zweifelsohne eingeführt worden waren, seit der Orden des Dagons die Rituale der hiesigen Kirche verändert hatte. Das, was wahrscheinlich meinen ersten unbewussten Blick eingefangen und den Hauch von bizarren Entsetzen ausgelöst hatte, war die hohe Tiara, die er trug, ein fast exaktes Duplikat derjenigen, die Miss Tilton mir am Abend vorher gezeigt hatte. Dies hatte durch meine Vorstellungskraft ungenannte sinistre Eigenschaften an das unbestimmte Gesicht und die zugehörige, schlurfende, in Roben gekleidete Gestalt verliehen. Es gab, wie ich bald beschloss, keinen Grund, warum ich diese schauderhafte Berührung böser Pseudo-Erinnerung erlebt haben sollte. War es nicht ganz selbstverständlich, dass ein lokaler, geheimnisvoller Kult in seiner Kleiderordnung eine einzigartige Sorte von Kopfbedeckung aufnehmen würde, die der Gemeinde auf irgendeine seltsame Weise bekannt war, etwa als Teil eines Schatzes? Langsam wurden dünn, versprengt, abstoßend aussehende jüngere Leute auf den Bürgersteigen sichtbar. Einzelne Individuen oder stille Gruppen von 2 oder 3. Die unteren Stockwerke der bröckelnden Häuser beherbergten manchmal kleine Läden mit schmuddeligen Schildern und ich bemerkte den gelegentlichen geparkten Lastwagen, an dem wir vorbeiratterten. Das Geräusch von Wasserfällen wurde immer deutlicher und bald sah ich eine recht tiefe Klamm vor uns, die von einer breiten, von eisernen Geländern gesäumten Brücke auf der anderen Seite sich ein Platz ausbreitete. Als wir über die Brücke schepperten, schaute ich nach beiden Seiten heraus und erspähte einige Fabrikgebäude an der Kante der grasbedeckten Klippe und auf halbem Weg darunter. Weit unter mir floss das Wasser reichlich und ich konnte 2 Gruppen von kraftvollen Wasserfällen zu meiner Rechten und mindestens einen weiteren Strom abwärts zu meiner Rechten sehen. An diesem Punkt war das Getöse ohrenbetäubend. Dann rollten wir auf den großen, halbkreisförmigen Platz jenseits des Flusses und hielten an der rechten Seite vor einem hohen, kuppelgekrönten Gebäude mit Überresten von gelber Farbe und einem halblesbaren Schild, das es als Gilman House auswies. Ich war froh, den Bus zu verlassen und schritt sogleich voran, um meine Reisetasche in der schäbigen Hotellobby zu hinterlegen. Dort war nur eine Person in Sicht, ein älterer Mann ohne das, was ich den Innsmouth-Anblick getauft hatte, und ich entschied mich, ihm keine der Fragen zu stellen, die mich plagten, als ich mich an die merkwürdigen Dinge erinnerte, die in diesem Hotel bemerkt worden waren. Stattdessen schlenderte ich nach draußen auf den Platz, von dem aus der Bus schon weitergefahren war, und beobachtete den Anblick minutiös und abwägend. Auf der einen Seite des gepflasterten, offenen Platzes sah man die gerade Linie des Flusses, auf der anderen einen Halbkreis aus schräg überdachten Ziegelbauten aus der Zeit um 1800, aus dem mehrere Straßen nach Südosten, Süden und Südwesten abgingen. Es gab erbärmlich wenige und kleine Lampen, allesamt schwache Glühlampen, und ich war froh, dass meine Pläne eine Abreise vor Einbruch der Dunkelheit vorsahen, obwohl ich wusste, dass der Mond hell scheinen würde. Die Gebäude waren allesamt in angemessenem Zustand und fassten vielleicht ein Dutzend geöffnete Läden, unter denen sich ein Lebensmittelgeschäft der Kette First National, ein tristes Restaurant, eine Drogerie, zwei Fischgroßhändler sowie am östlichsten Punkt des Platzes ein Büro der einzigen Industrie dieser Stadt, der Marsh Refining Company. Man konnte vielleicht 10 Menschen sehen und 4 oder 5 Autos und Laster standen verstreut herum. Ich konnte mir selbst denken, dass dies das Gemeindezentrum von Innsmouth war. Zum Osten konnte ich flüchtige Blicke der blauen Umrisse des Hafens erhaschen, gegen die sich die verfallenden Überreste von 3 einstmal schönen gregorianischen Kirchtürme erhoben. Und zur Küste hin, auf der anderen Seite des Flusses, sah ich den weißen Glockenturm, der das, was ich für die Marsh-Raffinerie hielt, überragte. Aus irgendeinem Grund entschied ich mich, meine erste Erhebung im Lebensmittelgeschäft anzustellen, dessen Personal wahrscheinlich nicht aus Innsmouth stammen würde. Ich fand einen einzelnen Jungen von vielleicht 17 Jahren in Dienst und war froh über seine Heiterkeit und Freundlichkeit, die mir muntere Informationen versprachen. Er schien außergewöhnlich begierig, sich zu unterhalten, und ich fand schnell heraus, dass er den Ort, seinen Fischgeruch und seine verstohlenen Leute nicht mochte. Ein Wortwechsel mit einem Außenstehenden war eine Befreiung für ihn. Er kam aus Arkham, lebte mit seiner Familie aus Ipswich und ging zurück nach Heim, wann immer er eine Minute Dienst frei bekam. Seine Familie mochte nicht, dass er in Innsmouth arbeiten musste, aber die Kette hatte ihn hierher versetzt und er wollte seinen Job nicht verlieren. Es gab, so sagte er, keine öffentliche Bibliothek oder Handelskammer in Innsmouth, doch ich konnte mich wahrscheinlich zurechtfinden. Die Straße, von der ich gekommen war, war die Federal. Westlich davon waren die feinen alten Wohnstraßen Broward, Washington, Lafayette und Adams, und östlich waren die küstennahen Elendsviertel. Es war in diesen armen Siedlungen und entlang der Hauptstraße, wo ich die alten georgianischen Kirchen finden würde. Doch sie wären alle schon lange verlassen. Ich täte gut daran, mich in dieser Gegend nicht zu auffällig zu verhalten, insbesondere nördlich des Flusses, da dort die Leute düster und feindselig seien. Einige Fremde wären sogar verschwunden. Manche Orte waren quasi verbotenes Gebiet, wie er unter beträchtlichem Aufwand gelernt hatte. Man sollte zum Beispiel nicht zu lange in der Nähe der Marsh-Raffinerie oder einer der noch genutzten Kirchen oder um die säulengesäumten Ordenshallen des Dagon am New Church Green. Diese Kirche waren seltsam, allesamt von ihrer Konfession anderswo heftigst abgeleugnet, und sie nutzten offensichtlich die wunderlichsten zeremoniell und geistlichen Gewänder. Ihre Glaubensbekenntnisse waren heterodox und mysteriös und umfassten Andeutungen über gewisse wundersame Transformationen, die zu einer Form von körperlicher Unsterblichkeit auf dieser Erde führen sollen. Der Pastor des jungen Dr. Wallace von der bischöflichen Methodistenkirche von Asbury in Arkham hatte ihn dringend ermahnt, keine Kirche in Innsmouth beizutreten. Und was die Einwohner von Innsmouth anging, so wusste der Junge kaum, was er mit ihnen anfangen sollte. Sie waren so verstohlen und so selten anzutreffen wie Tiere, die sich in Bauten leben, und man mochte sich kaum vorstellen, wie sie sich die Zeit vertrieben, außer durch die vereinzelte Fischerei. Vielleicht anhand der Menge von Schwarzgebrannten, den sie konsumieren, zu urteilen, lagen sie tagsüber die meisten Stunden vom Alkoholrausch benommen. Sie schienen in ihrer Missmut in einer Art Gemeinschaft und gemeinsame Auffassung vereint, die Welt zu verschmähen, als gäbe es andere dieser vorzuziehenden Sphären des Daseins. Ihr Aussehen, besonders die starren Augen, die nie zu blinzeln schienen, waren sicherlich schockierend genug, ihre Stimmen klangen abscheulich. Es war entsetzlich, sie in ihren Kirchen des Nachts singen zu hören, insbesondere zu ihren Hauptfestivitäten oder Erneuerungszeremonien, die zweimal im Jahr am 30. April und am 31. Oktober stattfanden. Sie waren im Wasser zugetan und schwammen häufig, sowohl im Fluss als auch im Hafenbecken. Wettschwimmen raus zum Devil Reef fanden oft statt, und jedermann schien gut fähig, sich an diesem anstrengenden Sport zu beteiligen. Wenn man es sich recht überlegt, so waren generell nur eher junge Leute in der Öffentlichkeit zu sehen, und von diesen schienen die Ältesten am entstelltesten auszusehen. Ausnahmen waren meist Leute ohne jede Spur von Anomalie, wie der alte Angestellte im Hotel. Man mochte sich fragen, was aus der Masse an älteren Leuten wurde und ob der Innsmouth-Anblick nicht ein seltsames und heimtückisches Krankheitssymptom sei, das sein Opfer mehr und mehr ergriff, während die Jahre vorbeigingen. Natürlich könnte nur ein sehr seltenes Leiden solche enormen und drastischen anatomischen Veränderungen in einem einzelnen ausgewachsenen Individuum, Veränderungen, die Einfluss auf den Knochenbau bis auf die grundlegende Form des Schädels nahm. Jedoch war nicht einmal dieser Gesichtspunkt rätselhafter oder beispielsloser als die sichtbaren Züge der Krankheit im Ganzen. Es sei schwer, so bemerkte der Junge, zu diesem Thema irgendwelche wirklichen Schlüsse zu ziehen, da man die Einwohner nie persönlich kennenlerne, ganz gleich wie lange man im Innsmouth leben möge. Der Jüngling war sich sicher, dass Exemplare noch schlimmer als die schlimmsten sichtbaren, in einigen der Häuser eingeschlossen gehalten wurden. Manchmal hörten Leute die seltsamsten Geräusche. Die wackeligen Bruchbuden nördlich des Flusses waren angeblich durch geheime Tunnel verbunden und boten somit ein wahres Labyrinth ungesehener Abartigkeiten, welch fremdes Blut, falls überhaupt welches, in diesen Wesen floss, war unmöglich zu sagen. Sie hielten manchmal bestimmte besonders widerwärtige Gestalten außer Sichtweite, wenn Regierungsbeamte und andere aus der Außenwelt in die Stadt kamen. Es wäre sinnlos, so mein Informant, die Einwohner irgendetwas über den Ort zu fragen. Der Einzige, der reden mochte, war ein sehr alter, doch normal aussehender Mann, der im Armenhaus am nördlichen Rand der Stadt wohnte und seine Zeit herumlaufend oder vor dem Feuerwehrhaus lungernd herumbrachte. Dieser ergraute Kerl, Zadok Allen, war 96 Jahre alt, etwas wirr im Kopf und außerdem der städtische Trunkenbold. Er war ein eigenartiges, verstohlenes Geschöpf und schaute ständig über seine Schulter, als ob er in Furcht vor etwas lebte. Wenn er nüchtern war, konnte er überhaupt nicht dazu überredet werden, mit Fremden zu sprechen. Er war jedoch nicht imstande, seinem liebsten Gift zu widerstehen, und sobald er trunken war, würde er die erstaunlichsten Fragmente geflüsterter Erinnerung von sich geben. Insgesamt jedoch könnten wenig sinnvolle Einzelheiten von ihm gewonnen werden, da seine Geschichten allesamt irrsinnig, unvollständige Andeutungen unmöglichen Wunderns und Entsetzens, die keinen anderen Ursprung als seiner eigenen gestörten Fantasie haben könnte. Niemand glaubt ihm jemals, doch die Einwohner mochten nicht, wenn er trank, und die Fremden sprach und mit Fremden sprach, und es war nicht immer sicher, gesehen zu werden, wie man ihn befragte. Er war es wahrscheinlich, von dem sich einige der wildesten bekannten Gerüchte und Irrtümer ableiteten. Mehrere nicht einheimische Anwohner hatten von Zeit zu Zeit von grässlichen Anblicken berichtet, doch mit Zadoks Geschichten und den missgebildeten Bewohnern war es kein Wunder, dass solche Illusionen üblich geworden waren. Niemand der Fremden blieb jemals bis spät in die Nacht draußen, da es den weit verbreiteten Eindruck machte, dass es nicht klug sei, das zu tun. Außerdem waren die Straßen widerlich dunkel. Was die Geschäfte anging, die Fülle an Fisch war sicherlich verblüffend, doch die Einheimischen nutzten dies weniger und weniger aus. Zudem fielen die Preise und die Konkurrenz erstarkte. Natürlich lag das eigentliche Geschäft der Stadt in der Raffinerie, deren Handelsbüro am Dorfplatz sich nur ein paar Türen östlich von unserem Standort befand. Der alte Marsch war nie zu sehen, fuhr jedoch manchmal in einem geschlossenen, verhangenen Wagen zur Arbeit. Es kursierten alle möglichen Gerüchte darüber, wie Marsch mittlerweile aussah. Er war einmal ein großer Dandy gewesen, und man sagte, er trüge noch immer einen feinen Gehrock aus der Zeit Edwards des Siebten, eigentümlich an gewisse Missbildungen angepasst. Seine Söhne hatten einst das Büro am Platz geführt, doch in letzter Zeit hielten sich die meisten verborgen und überließen die Hauptlast der Geschäfte der jüngeren Generation. Die Söhne und ihre Schwestern sahen mittlerweile auch sehr seltsam aus, besonders die Älteren, und man erzählte sich, dass ihre Gesundheit versagte. Eine der Marschtöchter war eine abstoßende, einem Reptil ähnlich aussehende Frau, die ein Übermaß an merkwürdigen Schmuck, der ganz klar zur gleichen exotischen Tradition wie die fremdartige Tiara gehörte. Mein Informant hatte dies oft bemerkt und hatte gehört, wie man darüber sprach, dass dies aus einer Art geheimen Schatz stamme, entweder von Piraten oder Dämonen angelegt. Die Geistlichen oder Priester oder wie auch immer sie hier nun genannt wurden, trugen solche Schmuckstücke ebenfalls als Kopfschmuck, doch bekam man sie nur selten zu Gesicht. Mehr Exemplare hatte der Junge nicht gesehen, obwohl die Existenz von vielen weiteren in Innsmouth gerüchtet wurde. Die Marshes zusammen mit den anderen drei vornehmen Familien der Stadt, den Wades, den Gilmans und den Elliots, lebten allesamt sehr zurückgezogen. Sie wohnten in immensen Häusern entlang der Washington Street, und mehrere davon beherbergten vermeintlich einige lebende Verwandtschaft, deren Anblick ihnen Öffentlichkeit verbat und deren Tod bereits gemeldet und dokumentiert war. Mich davor warnend, dass viele der Straßenschilder fehlten, malte der junge Mann für mich eine grobe, aber ausreichende und gewissenhaft gezeichnete Karte der auffälligsten Merkmale der Stadt. Nach einer kurzen Analyse war ich mir sicher, dass sie vom großen Nutzen sein würde, und steckte sie unter übermäßigem Dank in die Tasche. Da mir die Schäbigkeit des einzigen Restaurants, das ich gesehen hatte, nicht zusagte, kaufte ich einen anständigen Vorrat an Käsegebäck und Ingwerplätzchen, die mir später als Mittagessen dienen sollten. Mein Programm, so entschied ich, sah es vor, mich entlang der Hauptstraße zu hangeln und mit jeglichen nicht einheimischen Menschen zu sprechen, die ich treffen möge, um danach den 8 Uhr Bus nach Arkham zu nehmen. Die Stadt, so viel war sichtbar, formte ein signifikantes und überspitztes Beispiel gemeindlichen Verfalls, doch ich, der ich kein Sozialwissenschaftler war, würde meine ernsthaften Beobachtungen auf das Feld der Architektur beschränken. So begann ich meine systematische, doch halb verdutzte Tour durch Innsmouth, enge von Schatten verdorbenen Straßen. Die Brücke überquerend und mich zum Getöse der unteren Wasserfälle wendend, kam ich der Marschraffinerie nahe, die seltsam frei von Industrielärm schien. Sie stand auf der Klippe zum Fluss nahe einer Brücke und einem offenen Zusammenfluss von Straßen, die ich als das frühe Stadtzentrum betrachtete. das sich nach der Revolution zum jetzigen Marktplatz verlagert hatte. Die Schlucht auf der Main Street Bridge wieder überquerend, traf ich auf einen äußerst verlassenen Bereich, bei dem ich ein ungewisser Schauder überkam. Ein durcheinander zusammengefallener Giebeldächer formten eine zerklüftete und fantastische Silhouette, über der sich der makabere, enthauptete Turm einer uralten Kirche erhob. Einige Häuser entlang der Hauptstraße waren bewohnt, doch die meisten waren fest verbarrikadiert. Unbefestigte Seitenstraßen hinunter erblickte ich die schwarzen, klaffenden Fenster verlassener Hütten, von denen viele aufgrund ihres sinkenden Fundaments in gefährlichen und unglaublichen Winkeln lehnten. Diese Fenster starrten so gespenstisch, dass es Überwindung kostete, sich ostwärts dem Ufer zuzuwenden. Sicher schwillt der Schrecken eines verlassenen Hauses eher in Form einer geometrischen denn einer arithmetischen Folge mit der Zahl der Häuser, die sich mehren, um eine Stadt gänzlicher Verwüstung zu formen. Der Anblick solcher endloser Alleen von fischäugiger Leere und Tod und der Gedanke an unendlich viele verbundenen düsteren Räume, aufgegeben an Spinnweben, Erinnerungen und den Eroberer-Wurm, bringen rudimentäre Furcht und Abscheu hervor, das gefestigste Weltbild zu zerstreuen vermag. Fish Street war so verlassen wie die Hauptstraße, unterschied sich aber durch zahlreiche geziegelte und steinernde Lagerhäuser noch immer in ausgezeichnetem Zustand. Water Street glich ihr beinahe gänzlich, bis auf die großen Lücken zum Ufer hin, wo einst Werften gestanden hatten. Ich begegnete keinem lebenden Wesen, bis auf die versprengten Angler weit draußen an der Mole, und ich hörte nichts bis auf das Plätschern der Wellen im Hafen und dem Tosen der Wasserfälle des Manuxet. Diese Stadt begann mir mehr und mehr auf die Nerven zu gehen, und ich schaute heimlich hinter mich, als ich meinen Weg zurück über die wackelige Wall Street Bridge nahm. Die Fish Street Bridge lag laut der Zeichnung in Trümmern. Nördlich des Flusses gab es Spuren verwahrlosten Lebens, aktive Fischverarbeitungen, rauchende Schornsteine und geflickte Dächer hier und da, gelegentliche Geräusche aus ungewissen Quellen und sporadische, watschelnde Silhouetten in den düsteren Straßen und unbefestigten Gassen. Doch schien mir dies noch beklemmender als die Verlassenheit im Süden. Zum einen waren die Menschen hässlicher und abartiger als jene näher zum Stadtzentrum hin, so dass ich mehrmals übel an etwas absolut Fantastisches erinnert wurde, das ich nicht verorten konnte. Zweifelslos trat die fremdartige Verformung der Einwohner von Innsmouth hier stärker zutage als weiter landeinwärts. Es sei denn, der Innsmouth-Anblick war eine Krankheit und keine Blutlinie, in welcher Fall dieser Stadtteil die weiter fortgeschrittenen Fälle beherbergte. Ein Detail, das mich beunruhigte, war die Verbreitung der wenigen schwachen Geräusche, die ich vernahm. Sie sollten normalerweise aus den sichtbar bewohnten Häusern kommen, doch waren sie in Wirklichkeit oft am lautesten in den am stärksten verbarrikadierten Fassaden zu hören. Man konnte knarzen, trippeln und zweifelhafte, heisere Laute wahrnehmen, und ich musste unbehaglich an die geheimen Tunnel, die der Junge vom Lebensmittelladen angedeutet hatte, denken. Plötzlich ertappte ich mich dabei, wie ich mich fragte, wie wohl die Stimmen dieser Bewohner klingen mögen. Ich hatte bisher noch kein gesprochenes Wort in diesem Viertel vernommen und war unerklärlich bestrebt, dies auch so zu belassen. Nur lang genug anhaltend, um mir zwei schöne, aber verfallene alte Kirchen in der Main und Church Street anzuschauen, hastete ich aus dem abscheulichen Elendsviertel am Hafen. Mein nächstes logisches Ziel wäre New Church Green gewesen, doch irgendwie konnte ich es nicht fertigbringen, noch einmal an der Kirche, in deren Keller ich die unfassbar furchteinflößende Gestalt des mit dem seltsamen Diadem gekrönten Priester oder Pastor erspäht hatte, vorbeizugehen. Außerdem hatte mir der Junge aus dem Laden erzählt, dass die Kirche sowie die Ordenshalle des Dagon keine angebrachten Viertel für Fremde waren. Dementsprechend hielt ich mich nördlich, entlang der Main zur Marten, dann landeinwärts über die Federal Street, weit nördlich vom Green und betrat dann das verfallene Patrizierviertel der nördlichen Broad, Washington, Lafayette und Adams Street. Obwohl diese imposanten alten Alleen schlecht befestigt und verwahrlost waren, war der Geist ihrer von Ulmen beschatteten Würde noch nicht ganz verflogen. Villa an Villa verlangte nach meinem Blick, die meisten baufällig und verbarrikadiert inmitten vernachlässigter Grundstücke, doch ein bis zwei in jeder Straße zeigten Zeichen von Bewohnung. In der Washington Street stand eine Reihe von vier oder fünf in ausgezeichnetem Zustand mit fein gepflegten Rasen und Gärten. Die üppigste von ihnen mit von weitläufigen Terrassen gesäumten Parterre-Gärten, die sich bis zu der Lafayette zurückerstreckten, nahm ich für das Heim des alten Marsh leidgeplagten Raffineriebesitzer. In all diesen Straßen war kein Lebewesen zu sehen und ich wunderte mich ob der Abwesenheit von Hunden und Katzen von Innsmouth. Außerdem verblüfften und beängstigten mich die vielen, sogar in der besterhalteten Villen, komplett verschlossenen Fenster im dritten Stock und im Dachgeschoss. Heimlichkeit und Verschwiegenheit schienen in dieser totgeschwiegenen Stadt von Fremdartigkeit und Tod allgegenwärtig, und ich konnte dem Gefühl nicht entkommen, von allen Seiten aus dem Hinterhalt von durchtriebenen, starren Augen beobachtet zu werden, die sich nie verschlossen. Ich erzitterte, als die gesprungene Glocke in einen Turm zu meiner linken drei schlug. Nur zu gut erinnerte ich mich an die plumpe Kirche, von aus der diese Töne drangen. Der Washington Street zum Fluss hin folgend, sah ich mich nun einem ehemaligen Industrie- und Handelsviertel gegenüber, die Ruine einer Fabrik vorausbemerkend, und sah weitere mit den Spuren eines alten Bahnhofs und einer überdachten Eisenbahnbrücke jenseits davon oberhalb der Schlucht zu meiner Rechten. Die unsichere Brücke vor mir war mit einem Warnschild versehen. Doch ich nahm das Risiko auf mich und überquerte sie, um wieder zum südlichen Ufer zurückzukehren, wo die Spuren des Lebens wieder zum Vorschein kamen. Verstohlene, watschelnde Kreaturen starrten hintergründig in meine Richtung und normalere Gesichter betrachteten mich kalt und neugierig. Innsmouth wurde rasch unertragbar, und ich bog in die Payne Street in Richtung des Platzes in der Hoffnung, dass mich irgendein Fahrzeug von der noch in weiter Ferne liegenden Abfahrtzeit jenes finsteren Busses nach Arkham bringen konnte. Da sah ich das baufälligste Spritzenhaus zu meiner Linken und bemerkte den rotgesichtigen, rauschebärtigen, triefäugigen alten Mann in unscheinbaren Lumpen, der davor auf einer Bank saß und mit zwei zerzausten, aber nicht unnormal aussehenden Feuerwehrleuten sprach. Dies musste natürlich Zadok Allen sein, der halbverrückte, trunksüchtige 90-Jährige, dessen Märchen vom alten Innsmouth und seinem Schatten so scheußlich und unglaublich waren. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck Wasser nehmen. Sonst fällt meine Kehle raus. Ich würde jetzt sagen, dass wir Schluss machen. Wir sind am dritten Kapitel angekommen und entsprechend haben wir jetzt noch zwei Kapitel vor uns. Das sind noch 12 Seiten. Aber die lesen wir einfach nächsten Sonntag. Und dann finden wir raus, was es mit diesen seltsamen Leuten in Innsmouth auf sich hat. Hui, meine Stimme. Aber bis dahin, schlaft gut.
träumt was Schönes und einen wunderbaren Start in die neue Woche. Bis Sonntag. Gute Nacht. Buh.